Zürich am 29. Mai 2015 auf dem 65. FIFA-Kongress im Hallenstadion. Versammelt sind Delegierte aus mehr als 200 Ländern. Und jetzt brandet Applaus auf. Obwohl der Fußballweltverband zwei Tage zuvor noch bis ins Mark erschüttert wurde. Die Polizei hatte im Zürcher Luxushotel Borolak mehrere hochrangige FIFA-Funktionäre festgenommen. Wegen des Verdachts der Korruption, Bestechung und Geldwäsche. Das Thema beherrscht seitdem die Nachrichten weltweit.
Several senior FIFA officials on corruption charges.
Un escándalo de corrupción de la FIFA.
Der größte Korruptionsskandal in der Geschichte der FIFA, von dem ein Mann angeblich nichts gewusst haben will. Ausgerechnet der Mann, der seit 17 Jahren dem Weltverband vorsteht, seit 1988 im Amt ist und der sich jetzt, trotz aller Skandale, zur Wiederwahl stellt. Sepp Blatter. Der Schweizer kandidiert erneut für eine fünfte Amtszeit.
I like you.
Ich mag euch, meinen Job und will bei euch bleiben.
And I like to be with you.
Und er weiß eine Mehrheit hinter sich, hieß es kurz vor der Wahl bei Phoenix.
Die Afrikaner haben gestern gesagt, ihre 54 Stimmen gehen trotzdem zu Sepp Blatter, trotz der Ereignisse gestern. Auch die Asiaten haben gestern Abend spät nochmal verlautbaren lassen, dass auch sie primär für Sepp Blatter stimmen werden. Und auf die Freunde aus Südamerika und der Karibik kann er sich mit Sicherheit auch verlassen.
Und diese Prognose tritt ein, zwar erst im zweiten Wahlgang, aber die Delegierten sprechen Sepp Blatter am Ende ihr Vertrauen für diese fünfte Amtszeit aus, trotz aller Skandale und Gerüchte. Und sie applaudieren mehrheitlich, als er ans Rednerpult tritt und sagt:
I'm not perfect. Nobody is perfect. But we will do a good job together, I'm sure.
Ich bin nicht perfekt. Das ist niemand. Aber wir werden einen guten Job zusammen machen. Ich danke euch für das Vertrauen. Zusammen schaffen wir es. Auf geht's, FIFA.
Let's go, FIFA. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Sepp Blatter zeigt sich unbeeindruckt von den vereinzelten Pfiffen, von der Kritik, den Ereignissen der letzten Tage.
Der Kongress ist überzeugt, dass ich die Probleme lösen werde.
Probleme, die nicht plötzlich vom Himmel gefallen sind, sondern unter Blatters Führung über Jahre gewachsen sind.
Blatter hat dieses weltumspannende Korruptionssystem. Gibst du mir, gebe ich dir Stimmen, ich lasse dich gewähren, ich lasse dich Geschäfte machen. Mit aufgebaut und verfeinert über 40 Jahre.
Ein System, bei dem Moral zweitrangig ist und das ihm erst nach seiner Wahl auf die Füße fällt.
Josef Blatter ist als Präsident des Fußballweltverbandes zurückgetreten.
Warum tritt ein Mann zurück, der gerade erst wiedergewählt wurde? Und warum verschwindet mit dem Präsidenten nicht auch das System, das ihn getragen hat?
Man nimmt sich, was man will,
dann wilde Gerüchte entstanden.
Was davon stimmt?
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von Sepp Blatter, im Fall eines Mannes, der den Weltfußball als Präsident der FIFA fast zwei Jahrzehnte lang geprägt hat und der in dieser Zeit ein System geschaffen hat, das selbst dann noch trug, als es von außen bereits massiv unter Druck stand. Diese Folge ist der erste Teil einer Doppelfolge, denn um zu verstehen, warum der Weltfußball heute so funktioniert, wie er funktioniert, muss man zuerst verstehen, wie dieses System entstanden ist und wer es geprägt hat. Im zweiten Teil werden wir dann darauf schauen, was aus diesem System geworden ist. Daher geht es heute auch nicht um den einen Skandal, sondern um Macht. Generell Macht, die Sepp Blatter über Jahre aufgebaut hat, durch Stimmen, durch Abhängigkeiten, die er geschaffen hat. Und die Folge handelt von der Frage, warum diese Loyalität stärker war als öffentliche Empörung, stärker als Ermittlung, stärker als der größte Skandal in der Geschichte der FIFA. Wir rekonstruieren, warum Blatters Macht so stabil war und ihn so lange unantastbar machte und weshalb sein Sturz trotz aller Hoffnung doch nicht das Ende dieses Systems bedeutete. Sepp Blatter ist seit 1975 Teil des Systems FIFA und seiner Strukturen. Erst als Direktor für Entwicklungsprogramme, seit 1981 dann als Generalsekretär, sogar im Zentrum der Organisation. Unter Präsident João Avelange, der die FIFA stark zentralistisch führt, die Macht im Amt des Präsidenten sammelt. In seiner Ägide entstehen Strukturen, die später als korrupt beschrieben werden. Intransparente Geldflüsse, Abhängigkeiten, persönliche Loyalitäten. Blatter erlebt diese Praxis aus nächster Nähe, arbeitet innerhalb dieses Systems, verwaltet es, organisiert es und lernt, wie es funktioniert. Er bereitet Kongresse vor, koordiniert Entwicklungsprogramme überall auf dem Globus, knüpft und pflegt dafür Kontakte zu nationalen Verbänden auf der ganzen Welt. Als ihr zentraler Ansprechpartner lernt er viel über ihre individuellen Sorgen und Nöte, ihre Interessen und Blatter geht auf sie ein, denn er weiß, bei der FIFA hat jeder Verband eine Stimme. Und bei der FIFA ist jede Stimme gleich wichtig, egal wie groß Land und Verband sind, egal wie sportlich oder wirtschaftlich erfolgreich. Diese Mechanik verschiebt das Machtzentrum der FIFA aus den sportlichen Zentren des Weltfußballs Europa oder Südamerika in Regionen, in denen viele Verbände organisiert sind, also Afrika, nach Asien, in die Karibik. Und genau dort ist Blatter präsent und unterhält auch persönliche Freundschaften, zum Beispiel zu Jeffrey Webb, dem damaligen Präsidenten des Fußballverbands der Cayman Islands, oder zu Jack Warner, dem Präsidenten der CONCACAF, also des nord- und mittelamerikanischen Fußballverbandes. Das ist eine funktionierende Praxis, um Beziehungen zu knüpfen, sich Sympathien zu sichern, Loyalität und Wohlwollen der dortigen Verbände und ihrer Oberen und damit auch politischen Rückhalt. Blatters zentrales Instrument dafür sind die Entwicklungsprogramme der FIFA. Offiziell dienen sie dem Sport. Geld fließt in fußballerische Infrastruktur, also in Plätze, Ausrüstung oder in die Nachwuchsförderung. Aber dieses Geld fließt nicht automatisch. Es muss beantragt und dann auch bewilligt werden und nach einer gewissen Zeit auch verlängert. Wer da nah dran ist an den relevanten Entscheidungsträgern, hat natürlich gute Chancen, etwas aus dem Topf abzukriegen. Und das macht gerade diese Fördertöpfe zu einem herausragenden Mittel zur Bindung für Loyalität aus strukturschwachen Ländern, sagt Guido Tognoni, ehemaliger FIFA-Funktionär. Denn nicht die Herkunft des Gelds ist für die Verbände entscheidend, sondern dass es ankommt.
Not many countries care about.
Diesen kleinen Inseln, die nicht größer als ein Fußballfeld sind, sind die Vorgänge in der FIFA egal. Solange sie ihr Geld bekommen, sind sie glücklich.
Und eben diese Länder besucht Sepp Blatter. Er reist viel, besucht genau eben diese Verbände, die sonst selten Besuch bekommen. Und er hört den Verantwortlichen zu. Dabei hilft ihm, dass er vielsprachig ist.
Er kann sehr freundschaftlich, charmant, kollegial, liebenswürdig sie.
Das erklärt Tognoni im Schweizer Fernsehen. Das schafft Nähe und Blatter verspricht nicht nur Unterstützung, er liefert sie auch und sichert sich damit Loyalität und ein Netzwerk, das ihm später politischen Rückhalt verschaffen wird, bei Kongressen, Abstimmungen, dann, wenn wichtige Entscheidungen zu treffen sind. Denn Generalsekretär, das ist ja nicht das, was der Mann aus kleinen Verhältnissen erreichen will. Nur der Kleine zu sein, das hat ihm schon als Kind nicht gereicht, erzählt er hier selbst in der SRF-Doku Das System Blatter, Ende einer schillernden Ära.
Ich wurde als, weil ich mit meinem Bruder zusammen aufgewachsen bin, wir sind nur 11 Monate auseinander, sind noch in die gleiche Schule gegangen, gleiche Klasse. Ich wurde immer als der kleine Blatter, weil der andere etwas größer war, wurde ich der kleine Blatter dargestellt. Und das hat mir dann eigentlich das Incentiv gegeben, um eben nicht der Kleine zu sein.
Als Avalanche 1998 nicht erneut kandidiert, steht die FIFA vor der Frage, wer kann denn sein Nachfolger werden? Blatter als Generalsekretär stellt sich zur Wahl, aber die UEFA, der mächtige europäische Kontinentalverband, schickt seinen Präsidenten Lennart Johansson ins Rennen. Und der fährt von Anfang an einen harten Anti-Blatter-Kurs. Er wirft ihm vor, die diktatorische Amtsführung von Avalanche fortführen zu wollen, kritisiert die Machtkonzentration und fehlende Kontrolle innerhalb des Weltverbandes und kündigt an, diese Strukturen aufzubrechen. Johansson macht Reformversprechungen. Für mehr Transparenz bei Postenvergabe und Finanztransaktionen setzt er sich ein und vor allem auch für eine europäische Führung des Weltfußballs. Doch für die vielen kleinen Nationen ist speziell das kein Versprechen, sondern eine Drohung. Noch mehr Europa, das würde ihr eigenes Gewicht im Weltfußball schmälern, so die Sorge, die in diesen Verbänden offen artikuliert wird. Und deshalb unterstützen sie ihren Wohltäter Blatter, den Mann, der sich immer für sie eingesetzt hat, der sie immer ernst genommen hat. Und das ist einer der Punkte, der bei der Stichwahl in Paris am Ende den Ausschlag für den Schweizer gibt. Ein anderer, das behauptet später unter anderem der unterlegene Lennart Johansson, Schmiergeld. Beweise gibt's dafür nicht. Verurteilung entsprechend auch nicht und Blatter selbst weist die Vorwürfe natürlich zurück.
Da muss ich ja wirklich super blöd sein, wenn ich gegen einen Envelope verteile und zwar am Wahltag. Also so dumm, das kann nicht einmal ein Oberwalliser sein.
Dann drücken wir es so aus. Blatters Netzwerk entscheidet am Ende diese Wahl. Er wird 1998 FIFA-Präsident, der mächtigste Mann der Sportwelt, weil er das System FIFA schon damals besser verstanden hat. Nicht der Kandidat mit dem vielleicht besseren Konzept wird Präsident, sondern der mit den meisten Freunden, Verbündeten. Loyalität schlägt bei der FIFA alles. Das ist ein Prinzip, das Blatters Präsidentschaft prägen wird, auch bei seinen diversen Wiederwahlen. Das erklärt der Journalist Jens Weinreich im SRF.
Jack Warner hat ihm 1,5 Jahrzehnte die Stimmen garantiert, der Karibik. Jeffrey Webb ist sein Mann, sein Wahlhelfer 2002, den er aufgebaut hat.
Loyalität entsteht nicht von selbst, schon gar nicht in einem Verband mit über 200 Mitgliedern. Sie muss organisiert und anschließend auch abgesichert werden. Gerade eben in der FIFA, die weitgehend keiner Kontrolle von außen unterliegt. Wer Präsident ist, muss sich seine Mehrheit immer wieder neu sichern. Nicht nur alle 4 Jahre. Denn Gefahr lauert überall, auch von Menschen, die lange als loyal erschienen, wie zum Beispiel Blatters Generalsekretär Michel Senrufin. Einst ein persönlicher Zögling des Präsidenten. Der erhebt aber dann rund um die Präsidentenwahl 2002 plötzlich öffentlich schwere Korruptionsvorwürfe gegen seinen ehemaligen Mentor.
Ich habe auf Interessenkonflikte hingewiesen. Es könnte sich auch um Korruption handeln.
Senrufin spricht von finanziellen Unregelmäßigkeiten, illegalen Zahlungen, schwarzen Kassen. Er wirft Blatter Machtmissbrauch und einen autoritären Führungsstil vor. Blatter weist die Anschuldigungen zurück, kontert, heute könnte man sagen, fast schon im Trump-Style.
Da versucht jemand in einer konzertierten Aktion mit Hilfe der britischen Boulevardpresse das Image des Präsidenten zu beschädigen.
Und Blatter sagt weiter, dass die FIFA-Mitglieder die Möglichkeit hätten, jetzt an der Wahlurne zu entscheiden, wem sie denn glauben wollen. Und sie bestätigen ihn dann mit überwältigender Mehrheit im Amt. Senrufin verliert seinen Posten. Juristisch bleibt also nichts hängen. Politisch aber ist die Botschaft klar. Kritik von innen gefährdet nicht den Präsidenten, sie gefährdet den Kritiker. Das ist eine Loyalität, die sicherlich nicht unbedingt wörtlich eingefordert wird, an die aber subtil erinnert werden kann. Sodass jeder weiß, wer sich loyal verhält, bleibt Teil des Systems. Wer aber kritisch wird, der verliert Einfluss und kriegt dann Blatters anderes Gesicht zu sehen, das Tognoni so beschreibt.
Nur auf sich bedacht, rein machtpolitisch urteilend und ohne jegliche Sentimentalität.
Und er führt das bei ESPN noch ein bisschen weiter aus und ergänzt, dass Blatter Menschen, die ihm nicht mehr unbedingt nützlich sind, auch gerne mal unter den Bus wirft.
Seine Loyalität ist eine Einbahnstraße.
Das alles geht im System FIFA ganz leise, ohne explizite Drohung und funktioniert für alle, die Teil davon bleiben. Und genau das ist auch ein Grund, warum gerade Transparenz, Kontrolle, Einfluss von außen bei der FIFA nicht besonders willkommen sind. Warum niemand ernsthaft möchte, dass jemand fragt, wofür Geld fließt und wer am Ende überhaupt profitiert. Jens Weinreich erklärt es so.
Blatter hat dieses weltumspannende Korruptionssystem. Gibst du mir, gebe ich dir Stimmen, ich lass dich gewähren, ich lass dich Geschäfte machen, mit aufgebaut und verfeinert. Über 40 Jahre in der FIFA.
Und richtig lukrativ wird es dann in den 1990er Jahren. Da wächst die FIFA rasant. Aus dem Fußballsport ist mittlerweile nämlich ein Multimilliardenmarkt geworden und aus der FIFA eine Geldmaschine. Die Fernsehgelder explodieren, vor allem die Rechte an den WM-Turnieren werden immer teurer. Sponsoring und Merchandising-Einnahmen schießen in die Höhe. Eine zentrale Rolle dabei spielt die Vermarktungsagentur ESL. Blatter hat ESL mit der Vermarktung von TV- und Marketingrechten der FIFA beauftragt. ESL, eine Schweizer Firma, zahlt dem Weltverband im Gegenzug dafür Geld. Viel Geld. Zu viel Geld, wie sich später herausstellen wird. Denn um sich diese lukrativen Milliardenrechte zu sichern, hat die Agentur über Jahre Schmiergelder gezahlt. In Millionenhöhe an hochrangige FIFA-Funktionäre. Und das fliegt auf, als ESL 2001 Konkurs anmelden muss. Blatter bestreitet, von diesen Zahlungen gewusst zu haben oder selbst Geld angenommen zu haben. Juristisch lässt sich ihm keine persönliche Schuld nachweisen und er wird deswegen auch nicht verurteilt. Aber seine Rolle endet ja nicht mit der Frage, ob er was eingesteckt hat oder nicht, denn als Präsident entscheidet Blatter ja auch, wie die FIFA reagiert, als der Skandal öffentlich wird. Und seine Entscheidung ist eindeutig. Keine umfassende Transparenz, keine offene Aufarbeitung. Er sagt selbst,
alles, was im Fußball passiert und alle Schwierigkeiten, die im Fußball sind, sollen innerhalb der fußballerischen Gerichtsbarkeit oder Rechtsprechung gemacht werden und nicht vor ordentliche Gerichte gebracht werden. Das ist nicht mehr unsere Familie.
Interne Verfahren also mit bedenklichen Folgen. Namen bleiben lange unter Verschluss, die Verantwortung damit diffus. Bis im Mai 2010 die Justiz in Zug in der Schweiz nach 9-jähriger Ermittlung belegt, dass die ISL insgesamt 122 Millionen an Provisionen, also Schmiergeldern, an verschiedene Funktionäre der FIFA gezahlt hat. Ausschlüsse gibt es bei der FIFA keine, auch nicht, als diese Schmiergeldzahlungen dann gerichtsfest öffentlich bekannt werden. Es wird klar, Blatter und die FIFA nutzen den Skandal nicht, um ihr System zu verändern, sondern versuchen es im Gegenteil sogar noch zu stabilisieren, indem sie eine Struktur schützen, die Macht und Geld miteinander verbindet. Eine Struktur, die unter Druck mit Abschottung und eben nicht mit nötiger Selbstkorrektur reagiert. Aus diesem Fall lernen Blatter und Co. etwas Entscheidendes. Interne Loyalität reicht aus, um Skandale zu überstehen. Gefährlich wird es sowieso erst, wenn Kontrolle von außen kommt, von freien Medien, unabhängiger Justiz und Parlamenten. Für ein System, das auf Loyalitäten, man könnte auch Vetternwirtschaft sagen, weniger auf demokratische Transparenz setzt. Ist das natürlich ein Risiko und deshalb ist die Tatsache, dass die FIFA unter Blatter zunehmend die Nähe zu politischen Machtzentren sucht, in denen Kontrolle schwächer ausgeprägt ist oder gar nicht existiert, auch irgendwo nachvollziehbar. Die FIFA wendet sich Autokratien zu, Diktaturen, die internationale Anerkennung suchen und sich über den Fußball auf der Weltbühne positiv darstellen wollen. Die FIFA wird damit selbst zum politischen Akteur und ihr Präsident zu mehr als einem Sportfunktionär. Wie Sepp Blatter diese Rolle versteht, macht er im SRF deutlich.
Der Status eines Staatspräsidenten, dem kann man sich nicht einfach so erheischen. Das geht zusammen mit der Entwicklung des Fußballs, mit dem Stellenwert des Fußballs. Wenn man in unserer Gesellschaft sieht, dass der Fußball heute direkt oder indirekt eine Milliarde Menschen berührt, dann hat der Fußball dann auch einen politischen Faktor. Und in diesem politischen Faktor bewegt sich natürlich der Chef des Fußballs.
Der alle 4 Jahre die Weltmeisterschaft veranstaltet, also ein Turnier, das Prestige, internationale Aufmerksamkeit verbindet mit eben auch politischer Anerkennung. Unter Sepp Blatter werden WM-Turniere zunehmend strategisch vergeben. Nicht nur nach sportlichen Kriterien, sondern auch nach politischen. An Länder, die Loyalität signalisieren, an Staaten, die Einfluss suchen und an Regime, die internationale Anerkennung brauchen. Die Vergabe der WM 2018 an Russland wäre ein Beispiel aus der Ägide Blatter, bei der bis heute Korruptionsvorwürfe diskutiert werden. Katar 2022, das noch prägnantere. Das war eine Entscheidung, die von Beginn an Fragen aufgeworfen hat. International so umstritten wie kaum eine andere gewesen ist und die zeigt, wie eng sportliche Entscheidungen, politische Interessen und Machtfragen in der FIFA miteinander verwoben sind. Die Umstände der WM-Vergabe an Katar und Blatters Rolle dabei und bei der Wahl im Exekutivkomitee haben wir in der Podcast-Serie Beyond Katar in mehreren Folgen ausführlich recherchiert und aufgearbeitet. Der Podcast ist zwar schon etwas älter, aber immer noch durchaus hörenswert. Also gerne im Podcatcher eurer Wahl nochmal suchen. Beyond Katar. Für unsere Tatort-Sportfolge gilt, diese WM-Vergaben sind weder Ausrutscher noch moralisches Projekt. Für die FIFA sind sie funktionales Kalkül. Autoritär geführte Staaten stellen nämlich weniger Fragen, lassen weniger Einblicke zu. Sie bieten Schutz vor Einmischung von außen. Unter Blatter wird politische Nähe zu einem weiteren Instrument der Absicherung. Übrigens auch für die eigene Macht, wie das Beispiel FIFA-Präsidentenwahl 2011 zeigt, bei der katarische Funktionär Mohammed bin Hammam gegen ihn antreten will, aber ein paar Tage vor der Wahl in Blatters Büro zitiert wird, wo ihn nicht nur Blatter, sondern angeblich auch ein Mitglied der katarischen Königsfamilie empfängt. Der katarischen Herrschaftsfamilie empfängt, erzählt hier Jonathan Calvert von der Sunday Times bei ESPN.
Blatter did a deal with Qatar.
Blatter hatte einen Deal mit Katar. Wenn Mohammed nicht gegen Blatter antrat, wollte Blatter dafür sorgen, dass die Katar-Bewerbung nicht in Gefahr geriete.
Und noch in der Nacht zieht Mohammed bin Hammam seine Kandidatur zurück. Ich will gar nicht unterstellen, dass Blatter den autoritären Regime immer unbedingt ideologisch so nahe ist, aber die geschäftlichen Interessen passen einfach gut zusammen. Quid pro quo, Loyalität gegen Anerkennung, Stabilität gegen Sichtbarkeit, und je stärker sich die FIFA auf solche Partnerschaften stützt, desto unabhängiger wird sie bzw. fühlt sie sich von demokratischer Kontrolle. Natürlich verfügt die FIFA zumindest auf dem Papier auch über interne Kontrollgremien wie die sogenannte Ethikkommission. Doch diese internen Mechanismen sind ja Teil desselben Systems, das sie eigentlich überwachen sollen, mit entsprechenden Konsequenzen. Denn wer kontrolliert, ist ja nur bedingt in so einem System frei in seiner Entscheidung. Er ist selbst abhängig, braucht ein Mandat, will wiedergewählt werden. Kritik bedeutet daher auch immer Risiko. Anpassung dagegen Sicherheit, denn die letztendliche Entscheidungsgewalt bleibt trotz aller Kommission dort, wo sie sowieso schon immer gewesen ist, beim Präsidenten und damit auch bei den Mehrheiten, die ihn tragen. Sepp Blatter spricht davon, Probleme innerhalb der Familie zu regeln, der Familie Fußball, ohne Einmischung von außen. Hier zeigt sich ein Selbstverständnis, das Kontrolle nicht als Schutz oder Korrektiv begreift, sondern als Störung oder sogar als Bedrohung. Denn wer Reformen fordert, fordert Machtverzicht. Und Machtverzicht ist in diesem System keine realistische Option. Und damit stößt interne Kontrolle unweigerlich an eine klare strukturelle Grenze und es schließt sich ein Kreis. Loyalität schützt Macht. Macht verhindert Kontrolle und fehlende Kontrolle stabilisiert wiederum Loyalität. Zürich am frühen Morgen des 27. Mai 2015. Das Borlack, ein Luxushotel am Zürichsee. 5 Sterne. Diskret, abgeschirmt, hier steigt die A-List ab. Staatsgäste und eben auch die Spitzenfunktionäre des Weltfußballs. Kurz nach Sonnenaufgang fahren Polizeifahrzeuge vor. Die Schweizer Polizei in enger Zusammenarbeit mit US-Ermittlern. Sie betreten das Hotel, während in den Hotelzimmern die hochkarätigen FIFA-Funktionäre, Mitglieder des Exekutivkomitees, die Mächtigen des Weltfußballs also, noch schlafen. Doch mit dem Schlaf ist es jetzt vorbei. Wenig später werden 7 Personen direkt im Hotel festgenommen und abgeführt. Die Vorwürfe gegen sie: Korruption, Betrug, Geldwäsche, organisierte Kriminalität. Was hier passiert, ist etwas völlig Neues. Nicht die FIFA ermittelt gegen sich selbst, keine Ethikkommission, kein internes Gremium, sondern das Justizministerium der USA, das FBI. Die haben seit Jahren im Geheimen ermittelt, im Hintergrund, unabhängig von der FIFA. Sie haben Telefone überwacht, Kronzeugen angeheuert, unter anderem einen gewissen Chuck Blazer, US-Fußballfunktionär, ein Mann aus dem Inner Circle des Weltverbandes. Ihm haben wir eine eigene Folge hier bei Tatort Sport gewidmet, hört da gerne auch nochmal rein. Das FBI hat Geldflüsse über US-Banken verfolgt und erdrückende Beweise gesammelt. Zum ersten Mal greift bei der FIFA die Justiz von außen zu, mit voller Kraft. Und während im Borlack die Funktionäre abgeführt werden, bereitet sich wenige Kilometer weiter die FIFA davon unbeeindruckt auf ihren Kongress vor. 2 Tage später soll eigentlich ja die Präsidentschaftswahl über die Bühne gehen. Sepp Blatter will wiedergewählt werden. Der Mann also, der dieses System aufgebaut hat, der es abgeschottet hat und eigentlich auch dachte, es politisch abgesichert zu haben. Und bis zuletzt glaubt, es auch kontrollieren zu können. Doch jetzt funktionieren die bekannten Mechanismen nicht mehr. Weder Abschottung noch interne Lösung und auch keine Loyalitätsabfrage. Wie heißt es so schön? Auf See und vor Gericht sind alle gleich. Und dann tritt 2 Tage nach den Verhaftungen der FIFA-Kongress zusammen. Mehr als 200 Delegierte aus allen Kontinenten und allen Machtzonen des Weltfußballs. Der Skandal ist natürlich allgegenwärtig. Keine Nachrichtensendung, in der nicht die Bilder der Verhaftungen laufen, die Vorwürfe thematisiert werden. Und trotzdem findet die Wahl statt und trotzdem tritt Sepp Blatter erneut an. Gegen Prinz Ali bin al-Hussein aus Jordanien, einen vermeintlichen Reformer, der als Symbol für einen Neuanfang stehen könnte. Im ersten Wahlgang verfehlt Blatter noch die absolute Mehrheit. Im zweiten Wahlgang tritt Prinz Ali plötzlich nicht mehr an und Blatter wird wiedergewählt. Der Mann, dessen Organisation gerade von internationalen Ermittlern gefilzt wird, dessen engstes Umfeld unter massivem Korruptionsverdacht steht, erhält trotzdem die Mehrheit für eine fünfte Amtszeit und erklärt:
It's very easy. You have seen the results of the Congress yesterday.
Es ist ganz einfach. Sie haben das Abstimmungsergebnis gesehen. Der Kongress ist sicher, dass ich die Probleme lösen werde.
Das alles wirkt komplett absurd, fast surreal. Trotz aller Bemühungen gegen die FIFA hat das System, das Blatter über so lange Zeit getragen hat, noch einmal funktioniert. Die Loyalität seiner Anhänger war größer als die Vorwürfe. Aber trotzdem, diesmal ist etwas anders. Und das ist unterschwellig spürbar, denn trotz der Wahl ist da ja Druck von außen und der bleibt. Denn die Ermittlungen gehen natürlich weiter. Die Justiz lässt nicht locker und kündigt weitere Anklagen an. Und es gibt keinen Weg zurück in die gewohnte Abschottung. Keine Möglichkeit mehr, das alles aus der Öffentlichkeit zurück in den Kreis der Familie zu ziehen. Das muss Blatter einsehen. Und so tritt er wenige Tage später, Anfang Juni 2015, erneut vor die Presse. Er erklärt, sein Amt niederzulegen. Nicht sofort und auch nicht aus freien Stücken. Er sagt, weil ihm die notwendige Unterstützung fehle. Ein Satz, der viel über dieses System erzählt, denn Blatter verliert nicht durch eine Wahl, er verliert, weil Loyalität allein nicht mehr reicht. Der Rücktritt wirkt wie ein Einschnitt, wie ein Ende, doch er ist vor allem eines, der Versuch, das System zu retten, indem man den Präsidenten opfert. Blatter geht, aber die Strukturen, die bleiben. Sepp Blatters Macht war nie laut, nie offensiv, nie öffentlich inszeniert. Im Gegenteil, sie wirkte sogar fast leise. Entscheidungen fielen in Gremien, aber vor allem in Netzwerken durch Abhängigkeiten. Und sie wurden nicht erklärt, sie wurden organisiert, eben in einem System. Und dieses System ist auch nach Blatters Rücktritt und allem, was danach juristisch für ihn noch kommen soll, nicht weg. Die FIFA ist ohne Blatter keine neue Organisation. Der König ist tot, es lebe der König, der neue König. Gianni Infantino, der entgegen allen Hoffnungen nahtlos anknüpft, wo sein Schweizer Landsmann aufgehört hat. Nur etwas anders, offener, sichtbarer und globaler inszeniert. Und an der Stelle machen wir in der nächsten Folge von Tatort Sport weiter. Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.